Hallo und herzlich willkommen an Bord bei 11 km/h. Schnallen Sie sich bitte an, es kann völlig unerwartet zu Turbulenzen kommen.
Vier lose Schrauben und die Kabinenwand fliegt raus. Absoluter Horror, wenn man im Flugzeug sitzt. Auf 5000 Meter Höhe. Genau das ist im Januar in einer Boeing-Maschine passiert. Und dieses Wochenende schon wieder. Eine Boeing-Maschine verliert ein Rumpfteil im Flug. Der US-Flugzeugbauer steckt in heftigen Turbulenzen. Wie konnte das passieren? Das erfahrt ihr jetzt von Jörg Pfuhl, Wirtschaftsredakteur beim NDR und Experte für die Zukunft der Luftfahrtbranche. Eine Zukunft, die zumindest teilweise in Frittenfett und Schweinebauch liegen soll. Ihr hört 11 km/h, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 19. März. Und ein kleiner Hinweis noch, mit Jörg habe ich vor der neuesten Boeing-Panne mit dem verlorenen Rumpfteil gesprochen. Hallo Jörg.
Hallo Viktoria.
Jörg, würdest du gerade ohne Bedenken in ein Boeing-Flugzeug steigen?
Also, wenn ich da reinsteige, weiß ich ja meistens gar nicht, in was ich steige. Läuft da durch so einen Rüssel und sieht auf das Flugzeug gar nicht. Und wenn ich jetzt nicht vorher in der App geguckt habe oder nicht vorher nachgefragt habe, weiß ich es gar nicht. Insofern, ich würde da einfach reingehen, unwissend, was es ist. Wenn es ein Langstreckenflug ist, klar, dann gucke ich vorher. Und wenn ich da jetzt sehe, ist es eine Boeing, ich glaube, ich würde reingehen.
Ja?
Also, ja. Okay. Ja, natürlich. Also du hast ja gebucht, du hast diesen Flug gebucht und du hast viel Geld bezahlt. Und wenn dann jetzt eine Boeing davor steht, dann gehe ich da trotzdem rein, klar.
Ja, dann ist das Geld schon bezahlt. Trotzdem, es gibt zumindest Elemente, die dafür sorgen könnten, dass Menschen sich vermehrt Sorgen machen.
In den USA ist eine Passagiermaschine auf dem Flughafen von Portland im Bundesstaat Oregon notgelandet. Die Boeing 737 MAX 9 war auf dem Weg nach Kalifornien, als plötzlich ein Teil der Seitenwand mit einem Fenster aus dem Rumpf herausbrach.
Das war dieser Vorfall im Januar.
Kurz nach dem Start auf 4.900 Metern Höhe war am Freitag das Verkleidungsteil einer nicht benötigten Türöffnung der Boeing herausgekommen.
Nach dem Vorfall ordnete die US-Luftfahrtbehörde die Überprüfung von 171 Maschinen desselben Typs an.
Du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit der Luftfahrtbranche. Was war denn dein erster Gedanke, als du vor kurzem gehört oder gelesen hast, da fliegt einfach mal eine Tür aus einer Maschine?
Ja, also es hat ein Kollege quer rübergerufen über den Raum und ich habe gedacht, er will mich verarschen. Also er macht Quatsch, erzählt einen Witz. Und als sich das bewahrheitet hat, dass da wirklich was rausgekracht ist, einfach aus so einem Rumpfteil in fast 5000 Meter Höhe, da habe ich gedacht, das ist jetzt die nächste ganz, ganz üble Nachricht für Boeing. Und ehrlich gesagt, mir tut der Flugzeugbau auch so ein bisschen leid mit all seinen Mitarbeitern. Mhm. Weil die haben ja wirklich eine Hiobs-Nachricht nach der anderen. Und das war jetzt wirklich das, weil es natürlich auch noch von Handys gefilmt wurde. Das ist so ein Image-Desaster. Mhm. Das ist schon eine Katastrophe. Und also ein bisschen tun mir die mit tatsächlich leid, obwohl sie es selber verursacht haben.
Ja, mir tun vor allen Dingen auch die Fluggäste leid. Also am 5. Januar ist ja in dieser Boeing 737-9 MAX von Alaska Airlines einfach mal ein Stück aus dem Rumpf rausgebrochen. Das ist natürlich eine Horrorvorstellung. Die Ermittlungsbehörde sagt jetzt, da haben vier Befestigungsbolzen, also so Schrauben, gefehlt. Wie kann das überhaupt passieren?
Ja, also ich sag mal, die kurze Antwort ist Schlamperei. Ja, da haben welche nicht aufgepasst. Und die bisschen längere Antwort ist wahrscheinlich, warum ist da überhaupt so ein Ding da drin? Ist ja keine Tür, ja, ist auch kein Notausgang, sondern das ist halt im Werk produziert worden, der Rumpf. Und da ist für den Fall, dass man dort einen Notausgang braucht, ist ein Loch gelassen worden. Mhm. Und es kommt immer darauf an, wie die Airline die Flugzeuge bestuhlt. Wenn man sie eng bestuhlt, dass die Leute ganz eng miteinander sitzen für einen Billigflieger, dann braucht man mehrere Notausgänge, damit die Leute auch zur richtigen Zeit rauskommen. In den wenigen Minuten, die man hat. Aber Alaska Airlines hat großzügig bestuhlt und die brauchten nicht so viele Notausgänge. Vom Werk ab hatte aber dieser Rumpf schon dieses Loch für einen Notausgang und dann muss man diesen verschließen. Und den verschließt man nicht, indem man einfach irgendwie Metall drüber schweißt, sondern da kommt ein sogenannter, Amerikaner sagen, Door Plug, also so ein Pfropfen, Türpfropfen rein. Der hat dann auch ein Fenster, dass die Leute durchgucken können. Und der ist eben an Führungsschienen mit Stiften, Bolzen. Der ist so sozusagen zugemacht, dass man ihn dann auch für Wartungszwecke aufklappen kann. Und genau das ist wohl gemacht worden in Renton, im Boeing-Werk bei Seattle. Man hat ihn sozusagen dort nochmal überprüft, weil offenbar irgendwas nicht stimmte und hat ihn dann offenbar falsch wieder eingebaut, so dass da irgendwas fehlte. Es gab ja auch Airlines, die danach alles überprüft haben bei sich. Ist bei mir meine 737-9, ist da auch irgendwas kaputt? Und dann haben sie festgestellt, bei uns sind auch lose Schrauben an diesem Door-Plug dran, die festgezurrt werden müssen. Und genau darum geht's jetzt. Wahrscheinlich ist es bei Boeing selber passiert, in Renton. Wir haben den Endbericht noch nicht, aber man kann vermuten, dass da mehrere Sachen schiefgegangen sind. Nicht nur, dass da Leute was falsch eingebaut haben, sondern dann haben sie es auch noch nicht dokumentiert. Und dann drittens hat die Qualitätskontrolle nicht drauf geschaut.
Ja, und das finde ich eigentlich so gruselig, denn ich dachte immer, und das habe ich mir immer wieder gesagt bei aufkommender Flugangst, dass Flugzeuge ja sehr regelmäßig und engmaschig gewartet werden, dass es da feste Regeln gibt. Wenn das direkt an mehreren Stellen nicht funktioniert hat, dann ist da ja systematisch was im Argen, oder?
Also bei Boeing scheint es tatsächlich der Fall zu sein, dass es dann systemischen Fehler mindestens in der Qualitätskontrolle gibt oder jedenfalls immer wieder gibt. Beim Dreamliner war das ja ähnlich. Wir hatten vorher diese großen Abstürze von den 737 MAX 8, also in etwas kleineren Varianten.
Da sind 2018 und 2019 Boeing-Maschinen wirklich abgestürzt, ne? Das waren ganz schlimme Ereignisse.
Genau, da gab es über 300 Tote in Indonesien, in Äthiopien.
In Äthiopien ist ein Passagierflugzeug mit 157 Menschen an Bord abgestürzt.
Es sind nur wenige größere Trümmerteile übrig geblieben.
Es wird spekuliert, dass es Parallelen zu einem Absturz einer Maschine desselben gibt.
Die Europäische Aufsichtsbehörde den gesamten Luftraum.
Äthiopien, China und Indonesien lassen ihre Maschinen am Boden.
Zwei Abstürze innerhalb weniger Monate. Flugzeugmodelle und Hersteller sind in einer Sicherheitskrise.
Was war denn damals eigentlich das Problem? Das lag ja nicht daran, dass ein Stück aus dem Rumpf rausgebrochen ist.
Also im Grunde ist das Problem, dass die Boeing ein uraltes Flugzeug ist aus den 60er Jahren. Der Flieger, der ist von 68, damals hat Boeing die 737 sozusagen neu auf den Markt gebracht. Seither ist er so ein bisschen abgedatet, immer wieder modernisiert worden. Da kam immer so ein Facelift dazu, neuere Triebwerke, dies und jenes. Aber weil sparsame Triebwerke im Grundsatz immer größere Triebwerke werden, hat Boeing irgendwann das Problem, dass diese Dinger eigentlich gar nicht mehr unter die Flügel passen. Weil das ist eben eine Flugzeugkonstruktion aus den 60ern. Und Boeing wollte nie wirklich ein neues Flugzeug konstruieren. Hat auch immer gesagt, läuft doch super, dieses Flugzeug. Und jetzt wollen natürlich die Airlines schon lange immer sparsamere Triebwerke. Und dazu muss ich die Triebwerke verändern. Dadurch werden die größer. Und jetzt hängen die Flügel dieser alten 737 aber ziemlich weit unten am Boden. Und da kann ich diese großen Triebwerke, die modernen Triebwerke, gar nicht mehr so richtig dran montieren. Ich muss dann verändern, wo diese Triebwerke sitzen. Dadurch verändert sich die Aerodynamik. Und deshalb hat Boeing gesagt, so ein Mist, es könnte sein, dass die Nase nach oben geht, wegen der Aerodynamik, wegen der veränderten.
Die Nase, das ist der vordere Teil vom Flugzeug, ne?
Genau, das Cockpit sozusagen, ja. Und der hängt dann hinten durch, dann kann es einen Strömungsabriss geben. Und damit das nicht passiert, programmiere ich eine Software, MCAS, und die drückt dann die Nase wieder nach unten.
Also Boeing wollte, statt ein ganz neues Flugzeug zu bauen, die bisherigen Modelle mit Software anpassen an immer größer werdende Triebwerke. Klingt für Laienohren schon ein bisschen risky und hat dann diese Software zu den Abstürzen geführt?
Also letztlich, das Problem war eigentlich, wenn durch die, ich sag mal, leicht verschobene Aerodynamik die Nase des Flugzeugs vorne zu hoch geht, dann hat die Software gegengesteuert, hat die Nase nach unten gedrückt. Die hat vorne einen Sensor dran und der guckt, wie die Lage des Flugzeugs ist. Mhm. Und dieser Sensor hat offenbar falsche Daten geliefert. Und dann fing die Software an, von der die Piloten gar nichts wussten, weil Boeing den Airlines gar nichts darüber berichtet hat. Die wussten gar nichts davon. Es gab kein Manual oder sowas, was in so einem Fall zu tun wäre. Und dann ist eben die Nase immer weiter nach unten gegangen. Die Piloten konnten es nicht übersteuern, weil sie eben nichts davon wussten. Nicht wussten, wie schalte ich es aus. Und die Software hat sozusagen den Flieger in den Boden gerammt. Oder beide Flieger, es waren ja zwei. Insgesamt 2018, 2019, mit diesen über 300 Toten. Also wenn man so will, letztlich hatte Boeing sich gesagt, ach, dann nehme ich doch meinen alten Flieger, hat doch lange gut funktioniert, mache ich ein kleines Facelift drauf, den modernisiere ich ein bisschen und dann ist doch alles gut. Mhm. War ja auch ein super Verkaufsschlager. Die 737 ist, glaube ich, immer noch das meistverkaufte Flugzeug in der Welt. Also wenn man jetzt den Bestand anguckt über die Jahrzehnte hinweg. Aber man hätte halt doch wahrscheinlich besser viel Geld ausgeben sollen, um ein ganz neues Flugzeug zu konstruieren, was diese neuen Triebwerke besser tragen kann, was insgesamt einfach moderner ist.
Also, es gibt einen Softwarefehler, es gibt offenbar keine ausreichende Schulung für Piloten, Baufehler, systematisches Versagen bei der Wartung und es gibt noch mehr gruselige Meldungen. Die New York Times berichtet über den Boeing-Zulieferer Spirit AeroSystems und da haben angeblich Techniker zum Beispiel eine Tür kontrolliert, einfach mit so einer Hotelschlüsselkarte oder Seife benutzt, um eine Türdichtung zu befeuchten. Das klingt ziemlich improvisiert und nicht ganz so professionell, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich in einem Flieger sitze.
Ja, das klingt ziemlich gruselig, genau. Ja. Das Problem ist, glaube ich, Boeing hat irgendwann angefangen, 2005, dass sie gesagt haben, ich baue den Rumpf meiner Flieger gar nicht mehr selber, ich lasse das Zulieferer machen, die machen das viel billiger. Mhm. Man hat die Werke verkauft, die eigenen Rumpfwerke, man muss sich das dann so vorstellen, in Kansas wird dieser Rumpf gebaut und dann wird er mit der Eisenbahn verladen und dann kommt er zu Boeing und die FAA, also die amerikanische Flugaufsicht, hat geguckt nach diesen beiden Abstürzen und nachdem dieses Türteil, dieser Doorplug rausgefallen ist, was läuft da eigentlich schief? Und dann hat sie insgesamt, ich glaube, 89 Tests bei Boeing gemacht und in 33 Fällen haben sie Mängel festgestellt und bei Spirit AeroSystems haben sie in 7 Fällen Mängel festgestellt, zum Beispiel diese Geschichte mit der Karte, zum Beispiel diese Geschichte mit der Flüssigseife. Also das Urproblem, wenn man so will, das Boeing irgendwann mal gesagt hat, das war um die Jahrtausendwende rum, wir müssen mehr Geld verdienen. Boeing war ja bekannt durch Ingenieurskunst, durch Technologieaffinität, durch Kundennähe und da gab es einen Kulturwandel und dann hat man gesagt, wir müssen gucken, dass unsere Aktionäre Geld verdienen, wir orientieren uns an der Wall Street, wir wollen Flugzeuge nicht unbedingt bauen, sondern vor allen Dingen verkaufen und dann hat man viel ausgelagert und viel an Zulieferer vergeben und das holt Boeing, glaube ich, jetzt ein.
Also du glaubst, dieses Auslagern, um Geld zu sparen, das führt dazu, dass die Verantwortung verteilt und ausgelagert wird und dann rächt sich das jetzt.
Ja, so sehe ich das.
Wer ist denn eigentlich am Ende dann dafür verantwortlich, dass diese Flugzeuge sicher sind? Ist das die Airline, Boeing selbst oder sind das die einzelnen Hersteller und Zulieferer?
Ja, also das ist natürlich das Gesamtkunstwerk plus die Behörden, die das ja alles zertifizieren. Mhm. Und eigentlich ist es wirklich, deshalb sind Flugzeuge auch so schrecklich teuer, weil wirklich jedes Einzelteil, jedes Kissen muss zertifiziert werden, jeder Schaumstoff, jede Schraube. Also ich kann mir nicht einfach in den Baumarkt gehen, da Schrauben kaufen und die dann in ein Flugzeug einbauen. Das müssen alles zertifiziert bis zur einzelnen Schraube runter sein, bis zum Fett, bis zu jedem Schmieröl. Alles muss fürs Flugzeug zertifiziert sein. Also es ist ein Gesamtkunstwerk, insofern sind alle verantwortlich, aber die letzte Verantwortlichkeit, dass so ein Flieger sauber den Hersteller verlässt, den hat natürlich der Hersteller, den hat Boeing, den hat nicht irgendein Zulieferer. Man muss auch sagen, kein einziger Flugzeughersteller baut zum Beispiel Triebwerke selber. Triebwerke werden immer von anderen gebaut, da gibt es 2, 3 große Hersteller und die bauen die, wenn an diesen Triebwerken irgendwas kaputt geht, dann wird der Triebwerkshersteller dafür in die Verantwortung gezogen und die Airlines wenden sich an denen. Wenn eine Airline nicht richtig wartet, die Flugzeuge verschlampen lässt und so weiter, dann ist es natürlich deren Verantwortung. Also die Verantwortung ist geteilt, alle tragen ein Stück.
Diese ganzen Meldungen der letzten Monate waren ja alle schon Stoff für Horrorfilme. Jetzt kommt noch ein Thriller-Element dazu, nämlich die Meldung, dass ein früherer Boeing-Mitarbeiter und Whistleblower John Barnett tot aufgefunden wurde. Der hat die Sicherheitsmängel bei Boeing immer wieder kritisiert. Jörg, was ist da passiert?
Ja, der war Qualitätskontrolleur und ist versetzt worden vom Hauptwerk in Seattle, irgendwann nach Charleston. Und hat da die Qualitätskontrolle für den Dreamliner gemacht und hat da immer wieder zuerst intern versucht, Mängel anzuprangern, den Vorgesetzten zu sagen, ey Leute, da läuft einiges schief, nicht so, wie es sein sollte. Und dann bekam er eben von seinen Vorgesetzten nicht die Rückmeldung, ey gut, dass du sagst, wir gucken nach, sondern sie haben Druck gemacht, die Vorgesetzte, Druck gemacht, Defekte nicht zu dokumentieren. Sie haben Druck gemacht, es hat er jedenfalls ausgesagt, mangelhafte Teile zu verbauen, wenig zu kontrollieren. Er hat sich intern beschwert, er wurde wieder versetzt. Er lief halt intern einfach gegen Mauern, hat damals nach eigener Aussage, er hat sich dann später an die Medien gewandt, auch an die FAA, als an die amerikanische Luftaufsicht, hatte damals auch Angstattacken, wie er gesagt hat. Und man hat sich dann, als diese beiden Abstürze waren, von denen wir vorher gesprochen haben, Äthiopien, Indonesien, als die 737 MAX 8 abstürzen, da hat man sich seiner erinnert und hat gesagt, ey, da hat doch einer mal ganz schön was erzählt, dem haben wir damals nicht richtig zugehört. Und was hat er denn erzählt? Und dann hat man ihn wieder vorgeladen und kam vor mehrere Ausschüsse, war auch wieder in den Medien. Und jetzt hat man ihn vor kurzem im Alter von 62 tot auf dem Hotelparkplatz in seinem Auto aufgefunden. Der Bruder sagte auch, das war einfach sozusagen dieses feindselige Arbeitsumfeld bei Boeing, das ihn fertig gemacht hat. Er hat es immer wieder versucht, ist immer wieder gegen Mauern gelaufen.
Das ist natürlich alles wirklich katastrophal fürs Image von Boeing. Hat das eigentlich bei Boeing mittlerweile auch direkte wirtschaftliche Folgen?
Also es sind von der 737 MAX sind tatsächlich, da gab es über 1000 Stornierungen. Also Flugzeuge wahrscheinlich im großen Teil, die noch gar nicht wirklich festbestellt waren, sondern noch erstmal nur als Option von den Airlines und die eben zurückgetreten sind. Aber das hat für Boeing natürlich einen Riesen. Also erstens der Image-Schaden, der ist praktisch nicht bezahlbar. Und man kann ja auf den Aktienkurs gucken. In den vergangenen 5 Jahren hat sich der Aktienkurs halbiert bei Boeing. Also das ganze Ding ist nur noch die Hälfte wert an der Börse von dem, was es mal war. Guck mal auf Airbus, dann haben die in den vergangenen 5 Jahren etwa so 40% gewonnen.
Der Flugzeugbauer Airbus profitiert weiterhin von den Problemen bei Konkurrent Boeing. Für dieses Jahr plant Airbus 800 Flugzeuge auszuliefern, so der Konzern bei der Vorstellung seiner Bilanz.
An Nachfrage mangelt es nicht. Die Auftragsbücher sind bei Airbus deutlich voller als vor der Corona-Pandemie.
Sind an der Börse jetzt schon teurer, wertvoller als Boeing, obwohl Boeing ja noch einen riesen Rüstungsteil hat. Die machen nicht nur Zivilflugzeuge, sondern auch viel Rüstung. Und man sieht es aber auch daran, dass Boeing halt seit 5 Jahren keine schwarzen Zahlen mehr geschrieben hat. Immer Verluste. Und das ist schon echt ein Problem für die.
Mhm. Ja, jetzt hast du Airbus angesprochen, den zweiten großen Flugzeugbauer auf der Welt. Von denen hört man ja wenig in Sachen Zwischenfällen. Wieso ist das so? Gucken die einfach genauer hin?
Tja, man kann es hoffen, dass sie genauer hingucken. Vielleicht haben sie auch viel Glück. Mhm. Ich habe ja vorher gesagt, Boeing hat mal diese Entscheidung getroffen, vor etwa 20 Jahren viel auszugliedern, viel nicht mehr selber zu machen, viel möglichst billig auf dem Markt einzukaufen. Airbus hat die umgekehrte Entscheidung vor ein paar Jahren getroffen. Die hatten auch mal nach dem Vorbild von Boeing, hatten die Fertigung von Rümpfen ausgegliedert an eine Tochter, Premium Aerotech. Und die haben jetzt wieder vor ein paar Jahren diese Rumpffertigung wieder zurückgeholt ins eigene Werk. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Flugzeugbauer möglichst alles machen sollten. Können sie gar nicht. Die können keine Triebwerke bauen, die bauen keine Toiletten, die bauen keine Klimaanlagen, die bauen keine Sitze. Was die machen, ist im Wesentlichen die Konstruktion des Flugzeugs. Dann machen sie die großen Rumpfsektionen, die großen Teile und dann setzen sie alles zusammen, sodass alles am Ende passen muss. Diese Systemintegration, das ist das Eigentliche sozusagen, diese Leistung. Und das scheint bei Airbus tatsächlich besser zu funktionieren, weil offenbar die Sicherheitskultur besser ist. Man kann sich ja eigentlich wundern, Airbus ist ja so ein Unternehmen, der Hauptsitz in Frankreich, aber sehr viel auch in Hamburg, dann eine Menge in Spanien. Alle Flügel werden in Großbritannien produziert. Das ist doch total verrückt ökonomisch gesehen, ja. Dass sich dann alles mit irgendwelchen riesigen Beluga-Maschinen, die großen Einzelteile wieder dann dahin fliegen muss, wo sie am Schluss zusammenmontiert werden, macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Würde man so denken, aber es scheint doch zu funktionieren und es muss an besseren Kontrollen liegen und es könnte zumindest daran liegen, diese Orientierung am Aktienkurs, weil Airbus nicht so heftig war und nicht so heftig ist, wie sie bei Boeing eben seit gut 20 Jahren ist.
Im Dezember hat China ein eigenes Passagierflugzeug präsentiert. Mit dem will die Volksrepublik Boeing und Airbus Konkurrenz machen. Was meinst du, wird das was?
Ja, die COMAC 919. Also die Chinesen haben schon ein kleineres Regionalflugzeug, was sogar auch hier in Europa zugelassen ist. Hat aber niemand gekauft, soweit ich weiß. Jetzt kommen sie mit einem größeren, also eins so dieses normale Brot-und-Butter-Flugzeug, mit dem man nach Malle fliegt oder auf die Kanaren. Ja. Und was eben sozusagen der 737 oder der A320 Konkurrenz machen soll. Tja, Schwierig zu sagen. Es fliegen mittlerweile 5 Maschinen, glaube ich, rum. Alle nur in China. Es ist nirgendwo sonst zugelassen. Mhm. Und es ist eine Maschine, die doch überwiegend aus westlichen Teilen besteht, sage ich mal. Das Fahrwerk von Liebherr. Die Triebwerke kommen von, ich glaube, CFM. Also das ist ein Konsortium aus General Electric und der französischen Safran. Die Avionik kommt von Collins, ein amerikanischer Collins Aerospace. Also ganz viel von Einzelnen, von anderen, von westlichen Zulieferern zusammengekauft, aber eben, muss man sagen, konstruiert und dann entmontiert, zusammengesetzt in China. Und die Chinesen haben halt anderthalb große Chancen. Erstens, Airbus ist ausverkauft, Boeing ist auch, obwohl es denen schlecht geht, ausverkauft auf Jahre. Und wenn jetzt eine Airline kommt und sagt, ich möchte aber unbedingt einen Flieger und ich möchte ihn nicht in 5 Jahren oder in 6, 7 Jahren bei Airbus, sondern ich möchte ihn jetzt, ich möchte ihn nächstes Jahr. Und wenn die Chinesen liefern können und wenn das Ding zugelassen wird weltweit, falls es zugelassen wird, dann haben sie eine Chance, auch wenn man nach allem, was wir bisher wissen, sagen muss, dass der Flieger ein bisschen schlechter ist, als das, was Airbus und Boeing im Moment am Markt haben. Nicht ganz so effizient und so weiter, nicht ganz so viel Frachtraum, auch nicht so viel Reichweite, ich komme nicht so weit damit. Sie wollen jetzt dieses Jahr mal beantragen, dass sie in Europa zugelassen werden, aber das wird dann, bis die Zulassung kommt, wird es dauern. Und das heißt noch nicht, dass noch irgendjemand das kauft dann hier.
Also das dauert noch. Aber wenn wir darüber sprechen, wie Flugzeuge gebaut werden, können wir das ja eigentlich gar nicht, ohne auch mal über das Klima zu sprechen. Stichwort CO2-Ausstoß. Flugzeuge fliegen halt immer noch weitgehend mit Kerosin, also mit einem Antrieb auf fossiler Basis. Wie sieht es da eigentlich aus mit der Entwicklung von alternativen Treibstoffen?
Schlecht. Also im Auto haben wir ja die Batterie, im Flugzeug haben wir eigentlich nichts. Da brauche ich sogenannte SAF, amerikanisch Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugtreibstoffe. Mit denen ist vielleicht so ein bisschen was möglich. Da gibt es auch Beimischungsquoten, die die EU jetzt macht und die weltweit auch zur Pflicht werden. Aber das ist ganz, 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 ganz langsam, ganz, 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 ganz wenig. Und man weiß ehrlich gesagt nicht, ob die großen Ziele, die jetzt gesetzt wird, jemals erreicht werden können.
Ja, also das heißt, du könntest nicht mal sagen, wann das erste Flugzeug vielleicht mit grünem, emissionsfreiem Treibstoff fliegt.
Doch, das ist schon geflogen. Also man hat vergangenes Jahr, ist mal eine Virgin Atlantic, ein Dreamliner, der ist von London nach JFK, also nach New York geflogen, mit 100% grünem Kerosin. Das ist Bio-Kerosin, also man hat noch nicht die Möglichkeiten da ausreichend für synthetisches Kerosin, das fehlt es noch. Aber mit Bio-Kerosin, ich sag mal aus Frittenfett, ja, aus Schlachtabfällen, aus sonstigen Abfällen, da kann man draus Kerosin machen. Und da das ja Abfälle sind, gilt die Verbrennung dann, erzeugt natürlich auch CO2, aber die Verbrennung gilt dann als klimaneutral, weil es eben Abfälle sind und zum Teil eben auch nachwachsende Abfälle. Und da ist der Flieger mit geflogen und das hat alles gut geklappt. Also technisch ist es kein Problem, die Triebwerke damit zu befüllen, aber es gibt nicht so viel Frittenbuden auf der Welt, es gibt nicht so viel Schweinebäuche auf der Welt, dass man damit 350 Milliarden Liter Kerosin ersetzen könnte. Das ist das Problem.
Gibt es denn sonst Möglichkeiten, das Fliegen klimaverträglicher zu machen?
Also es tut sich natürlich immer wieder so ein bisschen was, ja. Also ich mache eine neue Triebwerksgeneration, die verbraucht dann wieder 15-20% weniger. Ich versuche so ein bisschen weniger Umwege zu fliegen, also ein besseres Air Traffic Management nennt man das. In idealeren Höhen, wo das Flugzeug nicht so viel verbraucht. Ich versuche bessere Auslastung hinzukriegen, dass es nicht halb leer durch die Gegend fliegt, eine bessere Aerodynamik, weniger Gewicht. Das sind immer so ein bisschen kleine, immer so ein bisschen Dinge, wo man immer noch so ein bisschen dran drehen kann, wo sich auch immer so ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5% tut. Beim Triebwerk dann auch mehr, dann sind es mal 20% sogar. Aber das ist natürlich nicht emissionsfreies Fliegen. Da ist immer noch Kerosin drin und zwar jede Menge Kerosin. Ich glaube 350 Milliarden Liter Kerosin verbraucht der Luftverkehr weltweit. Das ist einfach eine ganze Menge.
Das heißt, abgesehen von den ganzen Sicherheitsproblemen, gerade bei Boeing, und abgesehen davon, wie komplex das ist, so ein Flugzeug zu bauen mit den weltweiten Lieferketten, ist die Treibstofffrage eigentlich die entscheidende für die Flugzeugindustrie?
Das ist das große Rätsel. Also Airbus hat sich ja jetzt vorgenommen, bis 2035 einen Wasserstoffflieger in die Luft zu bringen. Wasserstoff hat halt lang nicht die Energiedichte wie Kerosin. Das heißt, ich brauche einen riesigen Tank. Das sind alles unglaubliche Konstruktionsprobleme. Das Zeug ist natürlich auch hochreaktiv, also das kann in die Luft gehen. Und wenn ich in, so wie in der Luftfahrt eben alles 3, 4, 5 Mal zertifizieren muss und nachprüfen muss, dann ist das ein, ja, es ist sehr fraglich, würde ich sagen, ob sie das wirklich schaffen, bis 2035 einen Wasserstoffflieger in die Luft zu bringen. Und sie haben auch mittlerweile so ein bisschen abgespeckt, ob das Ding dann wirklich über den Atlantik kommt, ist eher zweifelhaft. Wahrscheinlich schafft es eben gerade mal innereuropäische Strecken, wenn sie es denn hinkriegen. Und egal, in welchen Gesprächen mit irgendwelchen Luftfahrtleuten, ist es im Moment und schon auch seit ein paar Jahren, ist es immer das Hauptproblem überhaupt, weil da hängt so viel an Infrastruktur dran, an neuer Betankung, an Flughafeninfrastruktur und so weiter, dass fast nicht zu sehen ist, ob das wirklich bis 2050 zu schaffen sein wird. Ich behaupte eher nicht.
Boeing und die anderen Flugzeugbauer, die müssen sich für die Zukunft nicht nur systematisch Gedanken darüber machen, wie sie sicherere Flugzeuge bauen, sondern eben auch welche mit weniger oder am besten gar keinen Emissionen. Und das ist die allergrößte Herausforderung. Jörg, vielen Dank dir.
Ja, danke auch. Hat mich gefreut.
Der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing ist in der Krise und was das Sicherheitsdebakel mit dem herausgeflogenen Rumpfteil für die Flugzeugindustrie bedeutet, Jörg Pfuhl hat es erklärt. Er beschäftigt sich schon lange mit Luftfahrtthemen und ist ab und zu auch im NDR-Info-Podcast 10 Minuten Wirtschaft zu hören. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann, mitgearbeitet hat Jasmin Burg. Produktion Viktor Werisch, Jakob Böttner, Jacqueline Bretschek, Christian Schepsmeier und Hanna Brünies. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von WR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Morgen steigen wir wieder in ein Flugzeug, dann aber ohne Zwischenfälle und beinahe Katastrophen Richtung Madagaskar. Ausgerechnet da soll nämlich die Lösung liegen für das deutsche Problem mit dem Fachkräftemangel. Dazu dann morgen mehr. Und bis zur nächsten Folge FKM Morgen könnt ihr noch mehr Wissen tanken mit Fakt ab, eine Woche Wissenschaft von SWR Wissen. Da erfahrt ihr Dinge, mit denen ihr in jedem Smalltalk punkten könnt. Fakt ab findet ihr genau wie FKM in der ARD Audiothek.
Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.
Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun?
Witzige Nerd-Themen, kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder braucht, worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt.
Bei Fakt ab gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen.
Und nebenbei, etwas lernen könnt ihr natürlich auch.
Fakt ab, eine Woche Wissenschaft gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.